Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu den ersten Zumutungen nach der Sommerpause. Sie werden später mal sagen können, ich habe mich damals nicht ablenken lassen von den Fleischtöpfen Altdorfs, sondern bin erst mal in die Zumutungen und danach hat es immer noch was zu essen gegeben. Unser Thema heute ist es wert, die Hoffnung aufwecken in hoffnungsloser Zeit. Formuliert hat es unsere heutige Gastpredigerin. Wir begrüßen Frau Pfarrerin Melita Müller-Hansen aus Olching bei München. Sie ist die Beauftragte der Landeskirche beim Bayerischen Rundfunk. Als Rundfunk- und Fernsehpfarrerin begleitet sie zusammen mit einer Kollegin Rundfunk- und Fernsehgottesdienste überall im Lande und sie gestaltet selbst seit vielen Jahren evangelische Morgenfeiern und Gottesdienste im Bayerischen Rundfunk und Fernsehen. Wenn Sie nachher Ihre Stimme hören, werden Sie sie möglicherweise erkennen. Und sie verantwortet eigene Fernsehsendungen für den Bayerischen Rundfunk und die ARD und Rundfunkbeiträge im Deutschlandfunk. Gerhard Rosberg und ich haben sie vor vielen Jahren kennengelernt, als sie noch Gemeindepfarrerin war und in Gröbenzell und an der Gemeindeakademie eine Zusatzausbildung als Gemeindeberaterin absolviert hat. Später in Würzburg und in Rummelsberg hatte ich einige Male die Freude, unter ihrer gestrengen Regie einen Rundfunk- oder Fernsehgottesdienst zu halten. In Rummelsberg war sie auch mal Predigerin beim Jahresfest. Heute ist sie hier. Herzlich willkommen, liebe Melita. Ebenso herzlich begrüßen wir die Band Spielfrei aus Nürnberg, die ja inzwischen zum festen Repertoire der Zumutungen gehört und die auch im nächsten Jahr zweimal, so wie ich gesehen habe, in unserem Plan stehen. Anne Adler an der Geige, Manfred Pechtler an der Klarinette, Andreas Helmut am Kontrabass und Bernd Vogel am Akkordeon. Schön, dass ihr wieder da seid. Und nun wird uns Melita Müller-Hansen eine erste Idee geben, worum es in diesem Gottesdienst geht.
Man kann die Hoffnung wecken in uns. Ich liebe diese Redewendung, liebe Gemeinde. Als würde da etwas schlafen, in mir, in uns, dass man wecken kann, dass man, ja, eine große Kraft, ein Muskel, der erschlafft ist und trainiert werden will. Und genau das will ich mit Ihnen heute machen, in diesem Gottesdienst, die Hoffnung aufwecken, in hoffnungsloser Zeit, mit Musik, mit Gebeten, Gedichten und unseren eigenen Erfahrungen. Was haben Sie uns bisher gelehrt, die Erfahrungen über die Hoffnung? Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und diese kostbare Kraft der Hoffnung mit Ihnen zu teilen. Wir beginnen mit einem Lied, Du Licht des Morgens, in dem Kommt, atmet auf, Liederbuch, die Nummer 0166. Wir singen alle Strophen. Du Licht des Morgens. 0166.
Thank you.
Ein Psalm der Hoffnung, Psalm 40. Sehnsüchtig habe ich auf die Lebendige gewartet, da neigte sie sich zu mir. Sie hörte mein Schreien, sie hat mich geholt aus dem tosenden Loch, aus stinkendem Schlamm. Auf einen Felsen hat sie meine Füße gestellt, meine Schritte sicher gemacht. In meinen Mund legte sie neuen Gesang, Lob für unsere Gottheit. Viele sehen es und erheben und vertrauen der Lebendigen, erbeben und vertrauen der Lebendigen. Glücklich sind, die ihre Hoffnung auf die Lebendige setzen. Sie wenden sich ab von finsteren Mächten, von Illusion und Lüge. Großes hast du getan, du Lebendige, meine Gottheit. Unbegreifliches, Zukunft für uns. Nichts kommt dir gleich. Erzählen will ich, reden, mehr als Worte fassen. Amen. Die Büchse der Pandora ist ein uraltes Bild für die Übel dieser Welt. Dahinter steht ein alter griechischer Mythos, eine rätselhafte Geschichte. Am Ende, ihr Lieben, geht es aber um die Hoffnung. Und das, obwohl ich diesen Mythos kannte, war mir entfallen. Ich habe es für mich neu entdeckt. Und die Geschichte geht so. Zeus, der Göttervater vom Olymp, hat es Prometheus sehr übel genommen, dass er den Göttern das Feuer gestohlen und es den Menschen gebracht hat. Sie könnten sich ja weiterentwickeln, unabhängig werden und am Ende die Götter nicht mehr brauchen. Zur Strafe lässt er Prometheus an einen Felsen ketten, da ist der Wind und Wetter und vor allem dem Adler ausgesetzt, der sich auf ihn stürzt und seine Leber frisst. Damit aber nicht genug. Zeus will sich an der ganzen Menschheit rächen und lässt eine sehr besondere Frau erschaffen. Pandora, die alles Schenkende. Zeus gibt ihr ein besonderes Gefäß, eine Büchse, in der alle Götter ihre Geschenke für die Menschen hineinlegen. Es sind schöne Geschenke darin. Und die soll Pandora, diese Büchse, soll sie dem Epimetheus, dem Bruder des Prometheus, bringen. Prometheus hat seinen Bruder schon lange gewarnt davor, er möge nie ein Geschenk von den Göttern annehmen. Wir sind immer noch in der griechischen Mythologie, keine Sorge. Aber wie man es so weiß, Pandora ist eine wunderschöne Frau, unwiderstehlich. Epimetheus ist hin und weg und vergisst die Warnung. Voller Neugier, was die Schöne ihm da überreichen will, bittet er sie, die Büchse zu öffnen. Pandora tut es, sie öffnet die Büchse und plötzlich kommen neben den schönen Geschenken auch Krankheiten, Leiden, Tod, Krieg, Neid, Gier, alle Übel überschwemmen die Erde. Vor Schreck verschließt Pandora die Büchse und so bleibt ein Geschenk der Götter im Gefäß. Und dieses Geschenk ist die Hoffnung. Was dieser Mythos zu sagen hat, darüber haben sich die gescheitesten Menschen dieser Erde, Philosophen und so weiter, den Kopf zerbrochen. Und sie meinten, besonders die Griechen haben gesagt, die Hoffnung ist das gefährlichste Geschenk der Götter. Wir erleben es. Jedes Mal hautnah, wenn ein Erdbeben, ein Attentat, die Diagnose einer unheilbaren Krankheit über uns kommt und so weiter, was dann zuallererst fehlt, in der Büchse drin ist, ist die Hoffnung. Angst, Verzweiflung fluten das Herz und den Verstand, aber irgendwann taucht sie ja dann doch wieder auf, sie kommt wieder. Man sagt ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie nimmt eine große Kraft in unserer menschlichen Seele ein. Also, dass sie einfach nur fehlt und in der Büchse ist, ist eine zu schwache Auslegung. Und jetzt kommt die gefährliche. Also diese andere Deutung des Mythos leuchtet mir mehr ein. Die Hoffnung ist und bleibt ein Geschenk der Götter. In der Büchse aber bleibt sie zurück, weil der Mensch ihr, Gott sei Dank, nicht so ausgeliefert ist wie den Übeln. Er kann sie steuern, sie kann von Menschen kontrolliert werden. Und diese Kontrolle über die Hoffnung ist zentral und eine große Aufgabe. Wir haben es in der Hand, worauf wir hoffen, wie wir hoffen, ob wir Katastrophen herunterspielen, die Hände in den Schoß legen und sagen, es wird sicher nicht so schlimm, ob wir uns Illusionen hingeben. Und das ist die gefährliche Hoffnung. Ob wir uns Illusionen hingeben, die keine echten Lösungen sind, dann wird die Hoffnung eben selbst zu einem Übel. Und hilft mir gar nicht, das Leben zu bewältigen. Ich kann mich also entscheiden, gebe ich mich Wunschvorstellungen hin, Illusionen, blinden Versprechungen, lasse ich mir die falsche Hoffnung vorgaukeln. Das ist Teil unserer hoffnungslosen Welt. Wir wissen es alle. Die Welt ist voller solcher Versprechen. Gehe ich also leeren Versprechen auf den Leim oder bleibe ich ganz realistisch und vernünftig, dann gehe ich sorgfältig um mit der Hoffnung und nutze ihre Kraft. So verstehe ich den Mythos und so geht's dann nachher weiter. Also, ich kann mich entscheiden, worauf ich meine Hoffnung setze. Und ihr Lieben, ich finde, das ist nichts für Feiglinge. Hoffnung ist mutig. Sie schaut sich um in der Welt und sie schaut hin, realistisch, unbestechlich. Sie kennt die Übel genau. Nichts für Feiglinge, So könnte man auch über einen kleinen Abschnitt aus dem Römerbrief mit großen Buchstaben schreiben. Da sagt der Apostel Paulus den Christinnen und Christen in Rom: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 1-5. Für mich ist das einer der wichtigsten Texte der Bibel. Inzwischen. Früher hatte ich mit ihm so meine Probleme. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Das klingt nach Leidensheldentum, vielleicht sogar nach Märtyrerlogik, habe ich lang gedacht. Kopflos sein Leben opfern für eine größere Sache und damit in die Geschichte eingehen, davon hören wir immer noch sehr viel, auch im 21. Jahrhundert, diesmal aus islamistischen Kreisen. Das möchte ich eigentlich nicht in der Bibel lesen und wenn, dann entschieden widersprechen. Heute aber höre ich hier noch etwas anderes. Bedrängnis, schweres Leid erleben und hoffen, das gehört zusammen, muss zusammengehören. Hoffnung kommt aus der Tiefe. Sie darf nicht oberflächlich sein, denn nur dann hat sie Kraft. Deshalb steht sie bei Paulus in dieser denkwürdigen Reihe: Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Auf Bedrängnis kann unsere Seele und unser Geist mit Geduld antworten. Daraus erwächst Widerstandskraft, standzuhalten. Wir können uns glücklich preisen, weil wir darauf hoffen, dass Gottes Gegenwart alles durchdringt, so sagt es die Bibel in gerechter Sprache. Auch in Stunden großer Not können wir uns glücklich preisen, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass große Not die Kraft zum Widerstehen stärkt. Und diese Kraft stärkt uns, dass wir standhalten können. Die Erfahrung, standzuhalten, stärkt die Hoffnung. Wie in einem Osterlied: Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem Zorn, die Trübsal trübt mich nicht. Trübt mir nicht mein Herz und Angesicht. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick. Unglaublich. Das ist christliche Hoffnung. Sie ist begründet im Aufstand Gottes gegen den Tod und den Todeskult, der von Menschen ausgeht. Es gelingt Pilatus und seinen Helfershelfern nicht, die göttliche Liebe auszulöschen. Es wird auch heutigen Pilatusen nicht gelingen. Darauf können wir hoffen. Diese Liebe zeigt der Welt ihr schönstes Gesicht im gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus und will uns, ja, beleben, in uns weiterleben. Das können wir immer wieder aufwecken in uns, damit wir nicht der Todeslogik, der Spaltung, der Vernichtungslogik folgen. Thank you.
cannot see. Why doth this rain pour down? I'm gonna drown in the sea of deep confusion. Somebody told me, I don't know who. Whenever you are sailing blue and you're feeling all alone and left behind, just take a look inside you and you'll find you got a home. Hold on through the night and hang on. Things will be alright, even when it's dark. Another bit of sparkling, sing some sunshine from above, spreading rays of sunny love. Just hang on, hang on to the wine and stay on. Soon you'll be divine if you stop crying. Look up to the sky, something's coming up ahead. Do turn your tears to dew instead. So I hold on to his advice. When change is hard and not so nice, if you listen to your heart the whole night through, your sunny Sunday will come one day soon to you. If you listen to your heart the whole night through, your sunny Sunday will come one day soon to you.
Bedrängnis steht am Anfang, bevor man nach Geduld und Bewährung bei der Hoffnung landet. Ich habe dazu ganz persönliche Erfahrungen gemacht. Ich erzähle sie Ihnen, um Sie anzuregen, an Ihre eigenen Erfahrungen sich zu erinnern. Bei der Ausreise mit meiner Familie aus Siebenbürgen im Jahr 1980, ich war gerade 17 Jahre alt geworden, 5 Jahre lang hatten wir gewartet und gehofft auf diesen Tag. Das Leben in der Diktatur war schwer. Wir wollten ein Leben in Freiheit und ohne Lüge, ohne Schmiergeld, ohne Schlange stehen, ohne politische Indoktrination. Mit Würde und einem Recht auf die eigene Geschichte wollten wir leben. Im November 1979 wurde uns mitgeteilt, dass die Ausreisepapiere nun bearbeitet werden. Daraufhin wurde ich von der Schuldirektorin persönlich vor meiner Schulklasse als Verräterin bezeichnet, die von diesem Staat alles bekommen hätte und nun alle im Stich lasse. Ich hätte die Wahl, hier zu bleiben, ich müsse nicht auf meine Eltern hören. Nun ja, auch davon hatte ich genug. Dann im März 1980 kam eines Tages der Briefträger mit unserer Ausreisegenehmigung in unseren Hof. Wir waren alle aus dem Häuschen vor Freude. Unsere Hoffnung würde sich bald erfüllen, 5 lange Jahre, Bedrängnis, Standhalten und so weiter. Und dann passierte mit mir etwas vollkommen Unerwartetes. Die Freude, die Hoffnung auf die greifbar nahe Zukunft schlug um in tiefe Traurigkeit schon am nächsten Tag. Wir hatten 6 Wochen Zeit auszureisen und ich wollte schlagartig nicht mehr weg aus meinem geliebten Dorf, von meinen Freundinnen und Freunden, von der Kirche mit den wunderbaren Festen und Ritualen. Ich bin die Straße dieses Dorfes ganz anders gegangen von Stund an, immer wieder wie zum letzten Mal. Wir haben unzählige Abschiede gefeiert. Am vorletzten Abend unserer Abreise kam meine Tanz- und Sing- und Theatergruppe und sie sangen für mich und ich bekam einen Weinkrampf und habe gerufen, ich will nicht weg. Am nächsten Abend stiegen wir in den Nachtzug nach Bukarest und ein neues Leben begann. Ein Leben, dem ich ja voll zustimmte. Die Freiheit, die Zukunft, alles lag vor uns. Ich war voller Hoffnung, dass es ein gutes Leben wird. Und diese Hoffnung hat sich erfüllt. Ich habe diese Reihenfolge erlebt, von der Paulus spricht. Bedrängnis, Geduld, Bewahrung, Bewährung, Hoffnung. Und dass es dann wieder von vorne losgeht. Hoffnung ist ja keine einmalige Errungenschaft, kein Besitz. Und dass alles wohl auch keine immer logische Reihenfolge. Es ist nicht so, dass das immer so kommt, ja? Aus Bedrängnis kommt automatisch Geduld und Widerstandskraft und Hoffnung. Manchmal bleiben wir mittendrin stecken. Und ihr Lieben, diese Traurigkeit, die mich da befiel am Tag unserer Ausreisegenehmigung, sie blieb bei mir 7 lange Jahre und sie hat mich sogar bis ins Jahr 2007, als ich mit meinem Mann und meinen Kindern zum ersten Mal Hermannstadt und mein Dorf besuchte, nicht verlassen. Sie tauchte immer wieder auf wie ein großes Loch in meiner Seele, das sich durch nichts füllen lässt. Und sie taucht manchmal auch heute noch auf. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, eines großen Verlustes. Und ja, dass ich das annehmen muss. Es ist ein Zeichen meiner Liebe zu meiner Herkunft und zu meinem Leben in den 17 Jahren. Ich teile auch dieses Leiden, wissen Sie, mit vielen Menschen, die aus Siebenbürgen kommen. Und ich teile es mit Menschen, die Flucht und Ausreise, Exil, Vertreibung kennen, die viel, ganz, ganz viel krasser, Schlimmeres erlebt haben als ich. Wie viele Milliarden sind es auf dieser Erde? Und wie viele bleiben stecken in der Bedrängnis und kommen gar nicht bis zur Hoffnung? Eine zweite Erfahrung mit der Hoffnung machte ich im Sommer 2014. Es ist jetzt 11 Jahre her. Es war ein sehr heißer Sommertag. Ich stand im Wohnzimmer zufällig in der Nähe des Radios und ich hörte die Nachrichten und ich hörte, dass wieder einmal ein Krieg in Gaza ausgebrochen war. Aus heutiger Sicht ein kleines, harmloses Gemetzel. Damals eine Reaktion auf die unendlichen Raketenbeschüsse der Hamas. Und ich sehe es vor mir. Ich musste plötzlich stehen bleiben. Und eine tiefe Erkenntnis schoss mir ins Bewusstsein. Ich werde, solange ich lebe, keinen ganzen Frieden kennen. Ich habe offensichtlich gehofft, dass die Prophetenverheißungen eines Jesaja sich wirklich in Realität einmal erfüllen, damit arbeiten wir doch mit aller unserer Kraft. Ich hatte auf eine stetige Zunahme von Friedenswillen auf der ganzen Welt gehofft und plötzlich hörte das auf und eine ganz tiefe Verzweiflung packte mich. Was soll ich jetzt noch hoffen? Was sind all diese Texte wert? Wir lesen sie, wir hören sie, sind das Traum, sind das, ja, also dieser Teil, sind das Illusionen, sind das dieser Teil der Hoffnung? Die Formel, die ich damals gefunden habe, ich werde immer Grund zu hoffen haben, weil der auferstandene Christus und die Propheten die Wahrheit sind, auf der mein Leben gründet. Also, ich lasse mich nicht von den Hoffnungen auf etwas, wie soll ich sagen, beunruhigen, wenn die nicht in Erfüllung gehen. Ich habe immer einen Grund zu hoffen. Den teile ich mit Ihnen. Thank you. Ich habe Ihnen zwei Gedichte mitgebracht. Von zwei amerikanischen Dichterinnen aus zwei Jahrhunderten. Emily Dickinson, 19. Jahrhundert, Kaitlyn Seidar, 21. Jahrhundert. Beide haben ein Gedicht über die Hoffnung geschrieben und die Texte, ihr Lieben, könnten nicht unterschiedlicher sein. Für Emily Dickinson ist die Hoffnung ein Federding, das in der Seele hockt und Lieder ohne Worte singt. Im Sturm klingt es am lieblichsten und der muss heftig wehen, den kleinen Vogel zu beschämen. So viele hielt er warm. Ich hörte ihm im Eisland zu und auf dem fernsten Meer. Doch wollt er selbst im Notfall nie ein Krümelchen von mir. Also, die Hoffnung ist ein zäher, zarter Vogel, der nicht einmal ein Krümelchen annimmt. Der will gar nichts, er gibt. Die Hoffnung ist immer da, im Eisland des Lebens, auf einsamer See. Er singt und verlässt mich nicht und hält mich warm und viele andere auch. Mich hat dieses Bild sofort angesprochen, das Zarte und Zähe zugleich. Und dass in mir ein Vogel singt, mir etwas zuspielt, wenn ich in Verzweiflung und Traurigkeit versinke, eine Melodie, einen neuen Gedanken, das stimmt schon. Genau so erlebe ich es oft, dass Hoffnung zu mir kommt und in mir auflebt. Kaitlyn Seidar widerspricht. Statt Federn zu haben und ein Lied, kommt ihre Hoffnung aus dem Dreck der Straße. Hoffnung ist nicht das Federding, das nach Hause kommt zum Schlafen, wenn du es am meisten brauchst. Hoffnung ist ein hässliches Ding, mit Zähnen und Klauen und flickhaftem Fell, das so manche Scheiße gesehen hat. Es ist das, was in Abfallbergen gedeiht und überlebt in den hässlichsten Teilen unserer Welt, imstande, einen Weg zu finden, wenn sonst nichts mehr auch nur einen Weg hinein finden kann. Kaitlyn Seidar spricht in ihrem Gedicht schließlich Emily Dickinson direkt an. Hoffnung ist nicht ein graziler, schöner Vogel, Emily. Es ist eine kleine Kanalratte, die Pestizide schnupft, als ob sie Linien von Kokain wären. Und dennoch rechtzeitig bei der Arbeit erscheint am nächsten Tag, ohne mitgenommen auszusehen. Die Kanalratte Hoffnung. Das ist mal ein Bild. Die frisst das Gift auf, in uns selbst und auch das Gift, das wir auf die Erde streuen, auf die Felder schütten, das im Grundwasser landet und so weiter. Sie frisst das Gift der Gier und des Hasses auf, mit dem Menschen ihre Seele und diese Erde kaputt machen. Sie ist hässlich, wie die Gegenden, in denen sie sich aufhält. Unansehnlich, dreckig, stachelig, stinkend. Und doch macht sie ihre Arbeit und findet Auswege aus dem Dreck. Ihr Lieben, ich will mich gar nicht entscheiden, wer recht hat. Emily oder Kaitlyn. Ich glaube, wir brauchen beides. Ich zumindest brauche beides. Den zähen, zarten Vogel, der mir ein Lied singt, und ich brauche die Kanalratte Hoffnung, die sich hineinbegibt in den Misthaufen und in den Untergrund, wo wir nicht gerne hinschauen.
Thank you.
Im Februar vergangenen Jahres, 2024, hat die russische Gefängnisverwaltung den Tod des Kreml-Gegners Alexei Nawalny in der Haft verkündet. Auch er hat uns etwas zu sagen, zu Bedrängnis, Geduld, Widerstandskraft, Hoffnung. Im Herbst 2024 ist seine Lebensgeschichte erschienen, darunter auch Aufzeichnungen aus dem Gefängnis. In ihnen wird deutlich, neben der Liebe zu seiner Frau hat diesen Menschen am Ende sein Glauben gehalten. Seinen Anhängern hat Nawalny mitgegeben: Gebt nicht auf, ich fürchte mich nicht und ihr sollt euch auch nicht fürchten. Und in den letzten Sätzen seines Buches heißt es: Du liegst in deinem Stockbett, schaust auf das Bett über dir und fragst dich, ob du im tiefsten Herzen Christ bist. Es ist nicht entscheidend, ob du glaubst, dass ein paar alte Männer in der Wüste einst 800 Jahre alt wurden oder dass sich tatsächlich das Rote Meer vor jemandem geteilt hat. Aber bist du ein Anhänger der Religion, dessen Gründer sich für andere opferte und den Preis für ihre Sünden zahlte? Glaubst du ehrlich an die Unsterblichkeit der Seele und das ganz andere coole Zeug? Wenn du aufrichtig mit Ja antworten kannst, worüber musst du dir dann noch Sorgen machen? Meine Aufgabe ist es, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen und es dem guten alten Jesus und seiner Family zu überlassen, sich um alles andere zu kümmern. Sie werden mich nicht im Stich lassen und alle Probleme lösen, die mir Kopfschmerzen bereiten. Wie es hier im Gefängnis heißt, sie werden für mich Schläge einstecken. Es springt etwas über, wenn ich einem solchen Menschen zuhöre. Alexei, du machst mir Mut. Meine Hoffnung bekommt Flügel. Und dann habe ich von einem Koch aus der Nähe von Lindau gehört, ihr Lieben, Ralf Eisenhut. Er fährt zum wiederholten Mal über die ukrainische Grenze und kocht für die Soldaten an der Front. Packt seine Feldküche ein, nimmt Lebensmittel mit und dann gibt es Schweinsbraten mit Klöß und am allerliebsten mögen die Jungs seine Spätzle. Eine Freundin hat mich angerufen, deren Mann seit 7 Jahren an Alzheimer erkrankt ist. Seit einem Jahr nun kann er nicht mehr sprechen. Sie ist täglich da, im Pflegeheim, an seiner Seite. Und sie hat nun die große Kiste mit unzähligen Liebesbriefen ausgepackt, die sie einander geschrieben haben. Aus einem Brief hat sie ihm eines Tages vorgelesen und über sein Gesicht ist so etwas Helles gehuscht. Inseln der Hoffnung in einem Meer von Leid. Und ihr Lieben, Hoffnung ist und soll so bleiben. Ansteckend. Hören wir noch einmal auf Paulus, dessen Zeilen die Bibel in gerechter Sprache so übersetzt. Wir können in Gottes Frieden leben, weil Gott uns aufgrund unseres Vertrauens gerecht spricht und wir dem Messias Jesus gehören. Durch ihn haben wir Zugang in den Raum der Freundlichkeit Gottes. Das ist unser Ort. Wir können uns glücklich preisen, weil wir darauf hoffen, dass Gottes Gegenwart alles durchdringt. Auch in Stunden großer Not können wir uns glücklich preisen, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass große Not die Kraft zum Widerstehen stärkt. Diese Kraft stärkt uns, dass wir standhalten können. Die Erfahrung, standzuhalten, stärkt die Hoffnung. Und die Hoffnung führt nicht ins Leere, denn die Liebe Gottes ist durch die Heilige Geistkraft in unsere Herzen gegossen. Sie ist uns geschenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun singen wir ein Hoffnungslied. Sie finden es im klassischen Gesangbuch unter der Nummer 628, Hoffnung, die dunkle Nacht erhellt. Also das ist ja eigentlich ein Kanon. Wie machen wir das mit dem Kanon? Alle zusammen und dann singen wir, ich nehme an, ihr singt, spielt auch unterschiedlich, ja? Dann schließt sich, wer Lust hat, der Geige an, wer Lust hat, der Klarinette, wer Lust hat, dem Akkordeon, so, ja? Oder sind es nur zwei? Wie viel sind es? Weiß ich jetzt nicht. Wir werden es hören, ihr Lieben, das schaffen wir.
Am Ende des Gottesdienstes noch einige Abkündigungen. Wir danken für die Kollektengaben und Spenden der letzten Woche. Sie betrugen 2.317,62 €. Aus dem Gemeindeleben am kommenden Freitag ist wieder das Coffee Bike am Friedhof. Sie haben alle dafür schon zweimal reichlich gespendet. Nutzen Sie es, kommen Sie vorbei und lassen Sie sich eine Tasse Kaffee und einschenken und zu einem guten Gespräch einladen. Gottesdienste sind am nächsten Sonntag um 10.30 Uhr ein Segnungsgottesdienst hier in der Laurentiuskirche mit Pfarrerin Felsner und Vikarin Buhner. Und in Eismannsberg findet kein Gottesdienst statt. Die Eismannsberger sind herzlich nach hier eingeladen. Kirchlich beerdigt wurden in dieser Woche Heideruse Hufnagel, geborene Reuter aus Altdorf, verstorben mit 65 Jahren. Karin Meiler aus Altdorf, verstorben mit 62 Jahren. Und Gisela Träger, geborene Kutz aus Eismannsberg, verstorben mit 84 Jahren. Wir bitten dich, guter Gott, nimm die Verstorbenen in Liebe bei dir auf und lass sie dein Licht sehen. Und schicke gute Engel zu den Hinterbliebenen, die sie in ihrer Trauer stützen und trösten. Amen. Herzliche Einladung noch zum Frauenfrühstück am Samstag, dem 25. Oktober um 9.30 Uhr in Weißenbrunn im Gemeindezentrum. Das Thema ist 800 Kilometer zu Fuß auf dem Jakobsweg, ein Erfahrungsbericht mit Maja Pfriem. Also wer sich gerne um wunde Füße kümmert, der ist herzlich eingeladen. Herzliche Einladung auch zu den nächsten Zumutungen. Die Überschrift der Sehnsucht Heimatrecht verschaffen mit Agnes Vosch-Börsmann und Uli Reuter und Norbert Hiller, die Musik machen. Die Kollekte für diesen Sonntag ist für die Stiftung Wings of Hope. Eine Stiftung, die versucht, Traumata von Kindern zu heilen, die Frieden stiftet, versucht, Frieden zu stiften und die eine große Unterstützerin hat im Kuratorium. Das ist Melita Müller-Hansen und die wird ein paar Worte zu dieser Stiftung sagen.
Wings of Hope ist entstanden in den Zeiten, als in Bosnien, in Jugoslawien, die Jugoslawienkriege tobten. Peter Klenzern war damals in Amt und Würden als Diakon und ist zum Teil in diese Gebiete gefahren. Also das war ein sehr, sehr mutiger Hoffer. Und danach haben sie gemerkt, was brauchen die Menschen? Und es hat begonnen in Sarajevo. Schwere Traumatisierungen in Kriegszeiten haben die Menschen erlebt und sie haben angefangen, Wings of Hope zu gründen. Der Name kommt von einer Kinderzeichnung. Ein Mädchen hat Schmetterlinge gemalt und auf die Erde fallen Raketen. Und alles ziemlich düster, die Schmetterlinge waren klein und bunt und ihr Titel dieses Bildes war Flügel der Hoffnung. Und so hat man der Stiftung diesen Namen gegeben. Sie haben angefangen, Traumatherapeutinnen und Therapeuten auszubilden oder Menschen in die Lage zu versetzen, vor Ort Traumata zu begleiten. Also es war zuerst vor allem eine Ausbildungsgeschichte und das ist es eigentlich bis heute geblieben. Man lädt oder Leute melden sich bei Wings of Hope. Ecuador ist mittlerweile dabei. Es kam Irak dazu. Es ist Bethlehem seit langem dabei. Mittlerweile sind sie auch in der Ukraine tätig. Und es melden sich Leute aus diesen Ländern und sagen, wir haben erfahren, ihr habt da was. Es entsteht natürlich durch die Partnerschaft unserer Landeskirche mit diesen Landeskirchen vor Ort, mit den evangelischen Kirchen vor Ort. So entstehen die Beziehungen. Und dann kommen die Menschen an den Labenbachhof nach Ruhpolding. Dort gibt es Ausbildungsseminare und sie fahren nach Hause und bilden dort selber vor Ort weiter Menschen aus. Und das ganz Besondere, jeden Sommer im August findet eine Sommerakademie statt für 2 Wochen. Und vor allem Jugendliche aus diesen Ländern werden dazu eingeladen. Und jetzt horchen Sie auf, Israelis und Palästinenser treffen sich dort. Diese Menschen haben noch nie jemand gesehen von der anderen Seite. Sie haben noch nie einen Palästinenser, einen Israeli getroffen. Und sie kommen nach Deutschland, um das zu erleben. Und dann geht man mit den Gruppen in die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau, damit die palästinensischen Jugendlichen diesen Teil der israelischen Geschichte kennenlernen. Also da passieren unglaubliche Dinge, die gehen alle verändert wieder nach Hause und sind ein kleines Samenkorn in ihren Ländern, das dann hoffentlich aufgeht, ein kleines Senfkorn, das ein großer Baum wird. Darauf basiert diese Arbeit. Und es gibt viele Erfolge zu verzeichnen, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich nehme gerne Ihre Grüße mit und freue mich, wenn Sie gerne spenden. Danke. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Ewiger Gott, lebendige Mutter des Lebens, wir danken dir für die Gabe der Hoffnung. Lass sie nicht zerrinnen. Lass sie nicht dahinschmelzen in uns wie Eis in der Sonne. Gib uns Mut, auf dich zu hoffen immer wieder neu. Gieß die Hoffnung aus in die Herzen der Flüchtenden in Gaza. Gieß sie aus in die Herzen der Familien, die um ihre Geiseln bangen. Gieß sie aus in die Herzen der Familie, die ein Kind als Soldat im Feld wissen. Lass die Hoffnung aufkeimen bei den Menschen, die als politische Gefangene in dunklen Löchern sitzen. Und wecke sie in allen jungen Menschen, die zu sehr an sich zweifeln und an dieser Welt. Sei bei den Kranken und Sterbenden. Segne die Kinder, die heute geboren werden. Nimm die Sterbenden auf in deinen Schoß, in dein Reich der ewigen Freude. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied Nummer 289, die Strophen 1 und 5. 289, 1 und 5. Und nun geht in diesen Tag, in diesen Sonntag und in euer Leben mit Gottes Schutz und Segen. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Musik.
d'amore. Bells will ring, ling-a-ling-a-ling, ling-a-ling-a-ling, and you'll sing me da bella. Hearts will play, dip-a-dip-a-day, dip-a-dip-a-day, like a gaita bella. When the stars make you drool, you walk in a dream, but you know you're not dreaming, Senora. Who's a me, but you see, begging no la poli, that's amore.
Spielfrei. Vielen herzlichen Dank an Anne Adler, Manfred Brechtel, Bernd Vogel und Andreas Herbert. Wieder ein wunderschöner Rahmen für diesen Gottesdienst. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und liebe Melita, danke, dass du da warst. Es war uns eine Freude, diesen Gottesdienst, den du gestaltet hast. Und der Schlussakkord ist ja interessant, das Hoffnung, was mit Amore zu tun hat. Ja. Gehen Sie mit Amore in diesen schönen, sonnigen Tag. Alles Gute für Sie.